Team, herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst. Leben mit Gott. Wie ihr merkt, habe ich manchmal ein bisschen Mühe, Titel zu finden. Oder ein Hauptgedanke, das ist so ein Allerweltsausdruck. Leben mit Gott. Ich habe dann noch dazu geschrieben, in guten wie in schlechten Zeiten. Es ist ja nicht immer nur einfach, mit Gott zu leben. Aber es ist auf alle Fälle wertvoller. Und es macht Sinn. Und wir dürfen Frieden erleben. Wenn wir jetzt so ein bisschen, wie ich das Gefühl habe, vielleicht ein bisschen schlechtere, schwierigere Zeiten kommen, dann heisst es in der Bibel, wenn das alles so ein bisschen anfängt, erhebt eure Häupter, denn eure Erlösung ist nahe. Und das macht mir Mut. Falls es schwieriger wird, an was soll ich denken? An das, was schwieriger wird? Nein, an die Erlösung. Ich darf an die Erlösung denken. Ich bin begnadigt. Ich bin gerechtfertigt. Ich darf Gottes Kind sein. Das ist ganz gewaltig. Und darum hat vielleicht Jesus selber sich dem Johannes ganz besonders vorgestellt, als er ihm angefangen, die Offenbarung eingegeben. Und bevor er ihm die Visionen hat gegeben, von dem, was über die Welt hineinbricht, hat er ihm sich selber vorgestellt. Auf eine ganz gewaltige Art. Und ich möchte am Anfang mal die Verse 4 bis 8 lesen aus der Offenbarung 1. Wer will es nicht schlucken, wenn ihm etwas sagen wird? Irgendwie, oder nicht? Jetzt. Super. Ist nicht gerade der ganze Text da, ich lese den ganz aus der Schlachter 2000. Johannes an die sieben Gemeinden, die in Asien sind. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der ist und der war und der kommt. Und von den sieben Geistern, die vor seinem Thron sind und von Jesus Christus, dem treuen Zeugen, dem Erstgeborenen aus den Toten und dem Fürsten über die Könige der Erde. Ihm, der uns geliebt hat und uns von unseren Sünden gewaschen hat durch sein Blut und uns zu Königen und Priestern gemacht hat für seinen Gott und Vater, ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Siehe, er kommt mit den Wolken, und jedes Auge wird ihn sehen und die, welche ihn durchstochen haben. Und es werden sich seinetwegen an die Brust schlagen, alle Geschlechter der Erde. Ja, Amen. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende, spricht der Herr, der ist und der war und der kommt, der Allmächtige. Es sind drei Sachen in diesem Abschnitt, die mir ganz besonders ein bisschen Mut machen. Gnade sei mit euch und Friede. Das ist etwas, was schön ist. Gnade und Friede soll mit uns sein. Und dann siehe, er kommt. Wir warten darauf, dass Jesus kommt. Irgendwann kommt er. Ob das morgen ist oder in 30 Jahren, ich habe keine Ahnung, oder noch länger, ich weiß es nicht. Aber er kommt. Irgendeinmal kommt er zurück. Aus den Schriften von Paulus könnte man fast entnehmen, dass er gedacht hat, er kommt noch zu seinen Lebzeiten. Aber nachher ist es noch 2000 Jahre gegangen. Und jetzt sind wir da, wo wir sind. Niemand weiss, wenn Jesus kommt, aber man hat so das Gefühl, es bereitet sich einiges vor. Er kommt. Auf das dürfen wir ganz sicher hoffen. Und er sagt, ich bin das Alpha und das Omega. Und das sagt der, wo ist. Er ist auch jetzt. So hat er sich übrigens am Pharao vorstellen müssen. Der Mose hat gesagt, wie soll ich dem Pharao sagen, wer mich geschickt hat? Sag ihm der, ich bin, hat ihn geschickt. Der, wo ewig ist, das war immer. Er ist jetzt und er wird immer sein. Auf den dürfen wir uns verlassen. Das ist ganz fantastisch. Ich tue jetzt nicht Verse 10 bis 18 lesen, ich tue es ein bisschen kommentieren. Im Sinn von, was sieht jetzt der Johannes? Was passiert ihm? Er ist im Geist am Tag des Herrn. Da bin ich jetzt mal ausnahmsweise mit dem MacArthur nicht einverstanden. Er schreibt in seiner Bibel, das sei auch der Sonntag. Aber ich nehme es nicht an. Ich nehme an, der Tag des Herrn, wie viele andere Ausleger auch sagen, ist der Tag Christi, der Tag, wo Jesus auf dieser Erde der Antichrist wird richten und die, die ihm nachher gefolgt sind, und er das tausendjährige Reich errichten. Der Tag des Herrn. Denn wenn Jesus die Herrschaft übernimmt, das wird gewaltig sein. Und der Johannes wird jetzt das sehen. Er sieht die Gerichte über die Welt in der Endzeit, in den letzten 7 oder 3,5 Jahren, sieht das Gericht über den Antichrist und das Millennium, das kommt, und nachher die Ewigkeit. Und er hört eine Stimme, gewaltig wie eine Posaune. Ja, interessant, warum wie eine Posaune? Posaune gibt oft militärische Befehle. Oder das Volk Israel hat zum Beispiel Posaunenklang gehört, wenn sie gewusst haben, aufhören laufen, Lagerplatz zwegmachen, Zelt aufstellen. Oder Posaune hat auch wieder tönt, wenn es geheissen hat, alles abräumen, die Wanderung der Wüste geht weiter. Posaune gibt Befehle. Und da hört der Johannes eine Stimme wie eine laute Posaune. Und der, der zu einem redet, sagt, ich bin Alpha und Omega, der Erste und der Letzte, schreibe alles auf, was du siehst, in ein Buch und schicke es den Gemeinden, die in Asien sind, Ephesus, Smyrna, Pergamus und so weiter. Wir sehen nachher noch die 7 Gemeinden. Schreib es für alle die Gemeinden. Und ich würde sagen, ich tue da ein bisschen drauf tendieren. Das gilt für alle Gemeinden vom Gemeindezeitalter, von allen Zeiten. Das gilt für uns heute, was dann gesagt ist worden. Und es gibt auch für jedes von uns persönlich, was dann gesagt ist worden. Und jetzt, als er die Stimme hört, hat er sich umgedreht und wollte schauen, wer eigentlich mit mir redet. Und das Erste, was er sieht, ist nicht eine Person, sind 7 Leuchter. Es geht jetzt wirklich um die Gemeinde. Das sehen wir dann auch, das wird gesagt, die 7 Leuchter sind Gemeinden. Und plötzlich sieht er mitten unter diesen 7 Leuchtern einen, wo an einem Menschensohn gleicht. Es ist nicht ein Mensch, aber gleicht an einem Mensch. Und wir wissen, Jesus war ganz Mensch auf dieser Erde. Jetzt ist er ganz Gott. Und er sieht ihn, der Herr der Gemeinde. Und er hat ein Gewand, das bis zu den Füßen reicht. Das Gewand wird aber nicht beschrieben als weiss. Vielleicht hat es eine Farbe, weiss nicht. Vielleicht ist es wie eine Uniform. Um die Brust gürtet mit einem goldigen Gürtel. Das ist nicht ein Gurt um die Taille. Wahrscheinlich ist das so schräg. Der Prinz Philipp in England ist jetzt gestorben. Wenn er in einer sehr schönen Uniform daherkam, haben sie auch so ein Band quer drüber um die Brust. Eine Ehrenauszeichnung. Das ist eine Ehrenauszeichnung hier von einem Herrscher. Und der folgt Beschreibung an, bis im Haupt, Haar ganz weiss wie Wolle und Schnee, die Augen wie eine Feuerflamme, deutet auf Gericht, Füße wie schimmerndes Erz, als würden sie glühen, wo die herbrennen, herstehen, verbrennt, böses, schlechte, auch Gericht. Und er hat in seiner rechten Hand 7 Sterne, hören wir noch, was das ist, und aus seinem Mund geht ein scharfes, zweischneidiges Schwert raus. Es gibt Bilder, die das tatsächlich wörtlich umsetzen und so zeichnen. Aber eigentlich bedeutet das, Jesus wird die letzten Armeen von dieser Welt, die gegen ihn angreifen, besiegen. Aber nicht mit Waffen. Allein mit seinem Wort. Und dann sind die erledigt. Vielleicht mögt ihr euch erinnern, Johannes Evangelium, Gefangennahme von Jesus, Garten Gethsemane, der Judas verratet ihn. Und irgendwie ist immer noch nicht ganz klar, wer sie müssen festnehmen müssen, die Soldaten hier. Und Jesus sagt ihnen, ich bin's. Und alle sind hinter sie umgekehrt. Das ist extrem. Er muss ein Wort sagen, er fällt die Menschen um. Schwert, fertig. Kann ich nicht widerstehen. Und hier wird er sie mit einem Wort besiegen. Und um Johannes geht es genau gleich. Übrigens noch etwas zu diesem Gesicht hier. Sein Angesicht leuchtete wie die Sonne in ihrer Kraft. Wieso steht das am Schluss? Er hat ja vorhin angefangen, weiter oben mit dem Kopf, oder? Und mit den Haaren und so. Nachher ist es durch den ganzen Körper ab. Und jetzt kommt noch eines ins Gesicht, wo leuchtet wie die Sonne. Ich habe einen alten Kommentar daheim, ein kleines Büchlein, schwarz-weißer Titel von einem H.H. Janssen, dritte Auflage, 1969. Ist also sehr alt. Allerdings habe ich dann schon gelebt. Ein super Büchlein über die Offenbarung. Und dann hat er drin einen Satz geschrieben, das hat mich fast umgehauen. Das Licht vom Angesicht, was ist das? Entweder ist das das Licht, das uns den Weg zeigt. Im Licht, im Sonnenlicht, sehen wir den Weg. Dann können wir laufen, wir sehen vielleicht sogar das Ziel, oder? Dann finden wir den Weg. Aber er hat gesagt, weil das da am Schluss steht und so das Angesicht leuchtet wie die Sonne in ihrer Kraft, das ist dann, wenn Jesus auf die Erde kommt und, jetzt kommt's, die neue Weltordnung errichtet. Wow, jetzt haben wir ein Stichwort. Neue Weltordnung. Wer schreibt das schon dann? Da habe ich plötzlich gesagt, eigentlich wahr, wieso kommen wir da nicht selber drauf? Jesus wird die neue Weltordnung errichten. Und dann wird sie gut sein. Menschen haben schon x-fach neue Weltordnungen errichten, oder? Französische Revolution. Der König muss fort, sie haben die Könige geköpft. Sind die weg gewesen? Dann ist der Kaiser gekommen, Napoleon. Das war viel schlimmer gewesen noch. Oder die Russen haben Revolution gemacht, Zaren fort, oder? Wird allen besser, jetzt machen wir Kommunismus, wird alles gleichmässig verteilt. Habt ihr gesehen, wie gleichmässig es verteilt ist worden? Hat plötzlich in Russland keine Reichen gegeben, oder? Alle haben gleich viel gehabt. Schön wär's gewesen, ja. Und was verspricht man uns heute mit der neuen Weltordnung? Man verspricht uns, dass der Reichtum gleichmässiger verteilt wird. Glaubt ihr's? Dann seid ihr naiv, sorry. Wird jetzt auch gleichmässig verteilt? Überhaupt nicht. Die neue Weltordnung wird katastrophal schlimm sein und sie kommt. Aber dann wird Jesus aufräumen. Und dann kommt die gute, neue Weltordnung. Das wird fantastisch sein. Und wo er das hat gesehen, der Johannes, als ich ihn sah, der, den er jetzt beschrieben hat, fiel ich zu seinen Füßen nieder wie tot. Die Heiligkeit Gottes wird uns ganz lila werden. Und jetzt passiert etwas Wunderschönes. Er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir, fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte. Und der Lebende, und ich war tot, und siehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und dann hätte er wieder aufstehen und hätte können schreiben. Eine wunderbare Sache, die wir hier dürfen lesen in diesem Kapitel. Und das ist ganz interessant, was hier Johannes erlebt. Nächste Folie. Das Geheimnis von diesen verschiedenen Sternen und Leuchter, das ist wie ein Geheimnis. Und tatsächlich wird das erklärt. Da, in der Offenbarung. Letzter Vers, Kapitel 1. Die sieben Sterne, das sind Boten von der Gemeinde. Nerven, die Sendschreiben an, dem Engel der Gemeinde in Ephesus schreiben. Engel ist so eine Übersetzung. Man könnte auch genauso gut sagen, dem Boten der Gemeinde von Ephesus schreiben. Das wäre möglich. Engel oder Boten. Sterne leuchten im Dunkeln. Und wir Christen sind aufgefordert, ein Licht zu sein in dieser dunklen Welt. Und ich denke, die Boten von der Gemeinde, vielleicht sind das Gemeindeleiter, vielleicht sind das auch andere. Ich denke, das darf man heute im Neuen Testament, da wird uns das auch erklärt, viel grösser sehen. Wir sind Boten für Jesus Christus. 2. Korinther 5,20. So sind wir nun Boten oder Botschafter an Christi Stadt. Und so sagen wir nun an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott. Das ist unser Auftrag, den wir in der Welt haben. Ich soll in der Welt sagen, lasst euch versöhnen mit Gott. Oder noch so etwas Schönes. Die Sterne hat er in seiner rechten Hand. Boten hat er in seiner rechten Hand. Psalm 139 steht, nähme ich Flügel der Morgenröte und ließe mich nieder am äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Wir haben nicht nur einen Auftrag, wir haben auch eine wunderschöne Verheißung. Wir sind in Gottes Hand. Er haltet uns in seiner Rechte. Und dann sieht man noch die sieben Leuchter, das wäre mehr das Licht nach innen. Das ist gemeint, dass das, was wir jetzt zum Beispiel machen, Gottesdienst, wir vertiefen uns in sein Wort, wir machen Gebetsstunden, wir machen Bibelstunden, wir machen sonst Anlässe in der Gemeinde, wo wir miteinander das Wort anschauen und uns von dem erleuchten. Ja, tatsächlich. Weil wir sind Boten in dieser Welt. Und jetzt ist die Gemeinde da und soll in dieser Welt ein Licht sein. Im Alten Testament war es Israel. Israel, wo ich denke, wo heute wie auf einer Wartebank ist. Die kommen wieder in der letzten Zeit. Die Ersatztheologie ist in meinen Augen ein Irrtum, ein Irrlehr. Die Gemeinde hat Israel nicht ersetzt. Israel gibt es noch. Und es gibt sehr viel von Israel, immer wie mehr, die zur Gemeinde gehören. Und da auch dabei sind. Jetzt zu diesen sieben Gemeinden. Ich sehe hier das Bild von der Westtürkei. Und die Gemeinden sind übrigens interessanterweise auch geografisch eine nach der anderen angeordnet. Zuerst Ephesus, jetzt gehen wir nach Norden. Dann kommt Smyrna, noch einmal nach Norden. Pergamon, jetzt gehen wir in Osten über, Thyatira. Nach Süden aber Sardes, Südosten, Philadelphia und die ganz letzte noch einmal Südosten, Laodicea. Die sieben Gemeinden, die das Endschreiben überkommen. Und wir schauen heute die Gemeinde an von Ephesus. Warum gerade Ephesus? Es ist das erste Endschreiben. Und nach mir, eigentlich so wie ich das sehe, sind alle Endschreiben zwar gleichzeitig geschrieben und gleichzeitig an die sieben Gemeinden geschrieben worden. Ich gehe davon aus, alle haben alles gelesen. Sicher auch die ganze Offenbarung. Und es gilt für alle Gemeinden von allen Zeiten und es gilt für alle Christen von allen Zeiten. Wir dürfen daraus Ermahnung, Trost und Lob nehmen. Dann ist noch interessant, man könnte auch sagen, und ich gehe damit mit dem Roger Liebe, mit anderen, die sagen, die Gemeinden, die sind auch, wie die ganze Kirchengeschichte schon ein bisschen gesagt. Ich tue mal ganz kurz erwähnen, wie man das etwa so anschaut. Ephesus, die Gemeinde aus der apostolischen Zeit, die noch jung ist, sind zwar dort alle sieben noch jung zu dem Moment, aber bei Ephesus kommt das Thema von der ersten Liebe. Nach der Bekehrung ist man noch Feuer und Flamme. Mit einer Freude, da ist die erste Liebe noch da. Und das Thema auch in diesem Brief. Myrna bedeutet, dort kommt Verfolgung auf und tatsächlich, nachher ist gleich eine Verfolgung aufgekommen. Nero, Domitian und so weiter. Die haben wirklich Christen schwer verfolgt. Pergamon wäre eine Gemeinde, die plötzlich Landeskirche wird. Konstantin, die konstantinische Wende, wie man gesagt hat, was Christentum oftmals nicht verfolgt, sondern Staatsreligion wird, ist übrigens für die Gemeinde auch eine Gefahr, wenn das passiert. Thyatira, wo die Gemeinde ist, die so ein bisschen die katholische, die römisch-katholische Papstkirche versinnbildlicht. Sardes nachher, die Reformation, Entschuldigung, wir sind schon eins zu weit. Sardes, die Reformation und vor allem die Zeit nach der Reformation, wo sich es wieder verflacht hat und wieder Verfolgung ist gekommen gegen die neuen Protestanten da. Und dann, wo das verflacht ist, ist etwas ganz Besonderes gekommen, Philadelphia. Heisst Bruderliebe. Und das sollte bei uns sehr sichtbar sein, in den Freikirchen. Das war die Zeit, wo die grossen Erweckungen zu Europa und in den USA waren. So ein bisschen als Stichwort der Wycliffe, der Whitfield oder der Graf Zinzendorf, Sättige, die da wirklich haben gewirkt drin. Und die Laodicea, Volksgerechtigkeit, Durchschlag vom Humanismus, Gott ist das. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Jesus ist das. Er klopft an, wenn ihm jemand auftut, kommt er rein, nimmt das Abendmahl mit ihm und pflegt Gemeinschaft mit ihm, mit denen, die ihn annehmen. Aber Kirchen allgemein hat ihn abgelehnt und abgeschafft. Schauen wir mal Ephesus an. Ich habe Freude an diesem Bild, das ich selber gemacht habe. Und ich bin überhaupt nicht stolz drauf. Einfach mit dem Handy dort in der Gegend rumgeknipst, oder? Aber ich war der gsi. An dem habe ich Freude. Macht mich dankbar. Ich habe das gesehen. Ephesus. Und wenn man zu Ephesus in diesen Ausgrabungsstädten umeinanderläuft, dann kommt man irgendwann daher. Und wenn ihr irgendetwas über Ephesus lest und es hat ein Bild dabei, dann ist es oder? Celsus-Bibliothek dort. Der Celsus war Senator in Rom. Ein sehr reicher, berühmter Mann, aber auch der ist gestorben und der liegt jetzt da drunter. Dort hat man ihn beerdigt und sein Sohn hat nachher über diesem Grab als Denkmal eine Bibliothek aufgebaut. Ein römischer Bürger, der etwas gelten wollte, hat ein Gebäude gestiftet in seiner Stadt, wo er wohnt. Reich sein hat nicht gelangt. Wenn du reich warst, ja, dann warst du einfach reich gewesen. Es war noch viel reich gewesen. Aber wenn jemand sein wollte, dann hast du ein Gebäude gestiftet. Und der hat das gestiftet. Der Sohn vom Celsus hat übrigens mit Vornamen auch Gaius Julius geheissen. Gaius Julius Caesar kommt uns vielleicht noch in Sinn, oder? Der hat dem seine Vornamen tragen. Vielleicht war das sogar noch in der Familie gewesen. Wer weiß? Und der hat zu Ehren von seinem Vater das gebaut. Das ist aber im Jahr 270 nach Christus alles zusammengefallen in einem Erdbeben. Ist nicht mehr gestanden. Man hat das wieder aufgebaut im Jahr 1970 bis 1978. Ein österreichischer Archäologe hat genug Finanzen zusammengebracht und hat das so wieder aufbauen. Und jetzt kann man es schauen und fotografieren und sieht etwas Wunderschönes. Okay, aber um das geht es eigentlich nicht in der Bibel. Um die schönen Gebäude. Um das geht es bei uns Menschen, oder? Schöne Fassaden, das ist super. Übrigens ist hinten dran nichts. Zusammengehängte Steine, ja. Aber man sieht eigentlich nicht mehr, wie die Bibliothek war. Hinten dran ist ganz eine starke Mauer, die das hier hebt, dass es ja nicht mehr umgeht jetzt in der nächsten Zeit. Schöne Erinnerung, ja. Aber um was geht's? Dem Engel oder dem Boten der Gemeinde von Ephesus schreibe, das sagt, der die sieben Sterne in seiner Rechten hält, der inmitten der sieben goldenen Leuchter wandelt. Und das sollten wir nie vergessen. Jesus wandelt unter der Gemeinde. Er ist der Herr der Gemeinde. Er ist unser Herr, auch heute. Und er schaut, was in der Gemeinde geht. Er schaut zu der Gemeinde und er ist für die Gemeinde und er will sie führen. Und er sorgt auch dafür, dass die Gemeinde Boten hat. Vielleicht haben wir auch Schutzengel. Durchaus möglich, dass wir Engel haben. Schon manchmal hatte ich auch einen Schutzengel und habe es nicht gemerkt. Aber Boten, die uns lehren können, die uns von ihm erzählen, oder Evangelisten, die unterwegs sind, oder einfach einer von uns, der irgendwo an einem Nachbar plötzlich etwas sagen kann. Oder an einen Arbeitskollegen ein Traktat in die Finger drückt, weil es die Gelegenheit gerade gibt. Oder so. Und wir dürfen in seiner rechten Hand sein. Heisst nicht, dass es der Wege gar nichts passieren würde. Aber er weiss, wo wir sind. Er weiss, was wir machen. Er weiss sowieso alles. Ich kenne deine Werke. Er weiss das. Er kennt nicht nur unsere Werke, er kennt auch unsere Motivation hinter dem Werk. Warum was wir es machen? Ob wir es nur aus Angst machen, weil, Pfarrer heute Morgen hat schon wieder gesagt, man sollte gute Werke tun. Dann hat man so ein bisschen wie einen Druck. Das wäre nicht so die gute Motivation. Ich will dich nicht in dem Sinn Druck machen. Ich will schon sagen, gute Werke sind gut, ja. Und manchmal brauchen wir Disziplin, wir kommen noch drauf. Aber Gott weiss es. Im Vers 139 steht etwas ganz Verrücktes. Er versteht meine Gedanken von Ferne. Steht nicht nur, er kennt sie. Er versteht sie. Er versteht, wie du denkst. Manchmal verstehst du es selber nicht, wie du denkst. Aber Gott versteht es. Er weiss es. Und er hilft uns. Er sieht es. Er sieht unsere Werke. Unsere Werke können vergänglich sein, wie da in diesem Ephesus, ja. Er sieht unsere Bemühungen, und Bemühungen können manchmal, ja, wenn so eine Strasse vor dir hast wie hier, dann geht's noch, oder? Auf dem Bild. So schön gepflastert. Wunderschön. Die sind alle wieder schön hergelegt da, die Steine. Schön flach. Siehst geradeaus. Es geht jetzt mal geradeaus. Super. Aber wenn du dort ein bisschen zu hinten schaust, dann hört es dann plötzlich auf. Dort wird es dann schwieriger. Dann stehst du plötzlich im Gestrüpp. Ist nicht mehr so einfach. Ist auf dem Lebensweg manchmal schon so. Manchmal hast du das Gefühl, das ist jetzt super teeret. Alles geradeaus, es läuft tipptopp. Und plötzlich kommen wieder Situationen, da bist du einfach irgendwo im Gestrüpp und es will nicht mehr recht. Und weisst nicht einmal mehr recht, wo der Weg ist. Aber er weiss unsere Bemühungen. Unser standhaftes Ausharren, bis eben lang geht, irgendeine Schwierigkeit oder eine Not. Und dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Unterwegs bist du immer mit anderen Leuten zusammen da. Sind nicht alle zusammen nur gut. Auf diesem Bild sind natürlich alle gut. Das war unsere Reisegruppe. Selbstverständlich. Wobei, von Natur aus, alle zusammen ein bisschen schlecht. Aber gerechtfertigte und begnadigte Sünder sind wir. Immer noch. Schön war miteinander, das der zu erleben. Aber im Leben hast du gute und böse Mütter und das ist nicht immer einfach. Und dann hast du sogar noch die geprüft und behauptet, sie seien Apostel und sie es doch nicht. Und du hast sie als Lügner erkannt. Wir sind gerade noch am Ende der apostolischen Zeit. Die haben Paulus noch kennt, einige von den Älteren da. Die haben ihn noch gesehen, vorbei geht's, Ephesus. Und dann kommen plötzlich andere, die sagen, du, ich bin auch Apostel und ich habe eine neue Offenbarung und schau jetzt da das und so, ja. Man muss dann als Lügner erkennen, die mit der neuen Offenbarung. Es gibt keine neue Offenbarung. Und noch mehr, geht noch besser weiter. Du hast Schweres ertragen. Ja, da in diesem Theater, das ist Ephesus. Da haben die Leute einst 2 Stunden lang gebeten, oder? Das ist eine Demonstration, hat es gegeben hier. Weil der Demetrius, der Silberschmied, der hat gemerkt, wenn der Paulus weiter predigt und die glauben nicht mehr an Diana und unsere Göttin und unsere Tempel, dann glauben sie plötzlich an Jesus Christus und ich bin Silberschmied, ich mache Tempel von der Diana und ich mache Statuen von der Diana und die kann ich verkaufen und von dem lebe ich. Jetzt geht mir das Geschäft verloren. Also hat er angefangen, einen Aufstand zu machen und hat in der Stadt rumgerufen und gesagt, die Leute bringen eine falsche Lehre und die sind gegen unsere Götter und die machen uns alles kaputt. Und ist die ganze Stadt ins Theater gerannt hier. Haben sich alle versammelt und sie haben der Gaius und der Aristarchus, das sind 2 Mazedonier, Reisegefährten von Paulus gewesen, die haben sie mitgeschleift. Und wahrscheinlich haben sie sie dort ein bisschen gehudelt und geschlagen. Und während 2 Stunden haben sie gebeten. Gross ist die Diana der Epheser. Und mehr als die Hälfte der Leute haben nicht gewusst, warum sie gebeten. Aber sie haben gebeten, oder? Super, es läuft etwas. Ja. Was ist nicht so klar, aber ja, wir beten mal. Menschen sind manchmal komisch. Paulus wollte gehen. Aber Regierungsleute von der Stadt haben zu ihm geschickt, haben gesagt, geh nicht ins Theater, die bringen dich um. Er wollte gehen, er wollte sie probieren zu beruhigen. Sie haben ihm es verboten und andere Reisebegleiter von ihm haben ihn zurückgehalten. Paulus, jetzt gehst du nicht. Er war dann nicht im Theater, aber wahrscheinlich hat er es gehört, wie das tut dort. Du hast Schweres ertragen. Manchmal ertragen wir Schweres. Standhaftes Ausharren hast. Um meines Namens willen hast du gearbeitet und bist nicht müde geworden. Ist alles super, ist gut. Aber etwas habe ich gegen dich. Und das erstaunt uns immer wieder, dass nach all dem Guten plötzlich der Satz kommt. Aber ich habe wieder dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Und ich denke, wenn wir jetzt die Kirchengeschichte kurz, nur ganz kurz denken, die stehen am Anfang, sagen wir jetzt, okay, die haben noch keine Verfolgung, sind neu und alles ist gut und Wohlstand. Wohlstand. Das ist gefährlich. Und wir in der Schweiz, wir schwelgen im Wohlstand. Vielleicht haben wir es noch nicht gemerkt, aber es ist extrem. Zum Glück, ist ja schön, ist wunderbar, wenn jeder sein Haus darf haben und sein Auto und weiss nicht was und neue Ferien kann. Und, ja. Das ist ja verrückt, he? Da haben wir ein ganz schönes Haus, wo wir drin wohnen, aber wir wollen in Ferien. Das ist ja recht, das ist gut, oder? Aber merken wir, plötzlich sind die Werte noch immer ganz anders, oder? Und dann geht oft mal die erste Liebe zu Gott ein bisschen verloren. Was erleben wir? Das kann sein. Was sollen wir machen? wenn wir die erste Liebe verlieren. Bedenke nun, wovon du gefallen bist, und tue Buße und tue die ersten Werke. Was mich schön dunkt daran ist, bedenke nun. Man kann in sich gekehrt sein. Man kann nachdenken, wo stehe ich eigentlich? Und es gibt einen Weg zurück. Ich kann wieder zu Gott zurück. Ich kann wieder die Liebe zu ihm finden. Manchmal muss ich ein bisschen kämpfen drum, ja. Und tue die ersten Werke. Der Janssen ist im alten Büchli dort von der Offenbarung. Der hat geschrieben, legt jetzt das nicht aus, dass ihr die Betonung auf tue legt. Was war das erste Werk? Die Liebe. Nicht ein Haufen Aktivitäten, sondern die Liebe. Du kannst fast kaputt gehen unter den Aktivitäten. Wenn keine Liebe da ist, dann bist du ein klingendes Erz und eine tönende Schelle, irgend so etwas, aber nichts Wertvolles. Ist noch verrückt, he? Man kann sich abstrampeln und das bringt gar nichts. Wenn es nicht aus Liebe passiert, ist es vergeben. Aus Liebe zu Gott sollen wir es machen. Das vergessen wir viel. Und wenn wir etwas aus Liebe machen, wenn wir jemanden wirklich lieb haben, dann machen wir es gern. Es ist so. Und wenn wir den wieder dürfen, lieb haben, das erste Werk, die Liebe wieder zurückfinden, aufblicken auf Jesus. Das dürfen wir. Ja, das schon jemand gesagt, sorry, ich sage es noch einmal. Der Lloyd McClung hat er, glaube ich, geheissen. Er war ein bisschen Charismatiker. Er hat das Buch geschrieben. Und dort habe ich etwas drin gelesen, das hat mich super gedacht. Er hat gesagt, wir sollen in der Rennbahn laufen, in diesem Leben, im Aufblick auf Jesus. Und dort hat er einfach die dumme Frage gestellt. Wieso? Im Aufblick auf Jesus. Und er hat gesagt, hey, ja, wenn du auf die Mitmenschen schaust, wirst du enttäuscht. Wenn du auf die Umstände schaust, wirst du entmutigt. Und wenn du in all die Gesichter mit der Maske schaust, bekommst du Depressionen. Das hat er zwar dann noch nicht gesagt, das ist ja gleich. Ja, ich habe heute am 9 Uhr am Herrenfahren der Radio angelassen im Auto. Nachrichten gelost. Und da sagt ein Kinderarzt von Zürich, dass sie im Anfangsjahr bis jetzt schon 41 Selbstmordversuche haben unter Kindern, die ins Spital sind eingeliefert worden. Wegen Corona. Die haben keine Perspektive mehr, die haben immer leben sie Gewalt im Haushalt. Das ist furchtbar. 41? Das hat mich erschüttert auch. Nein, wir sollen auf Jesus lernen schauen. Wir müssen auf Jesus schauen. Sonst verdrückt es uns plötzlich. Auf Jesus schauen. Und wenn wir das nicht machen, dann sagt Jesus, sonst komme ich rasch über dich und werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegstoßen, wenn du nicht Buße tust. Ja, er ist weg hier, Ephesus. Es sind noch Haufen alte, schöne Steine. Aber es ist kein Leben mehr. Der Leuchter ist weg. Was mich da auch wieder ermutigt, ist, gemeint man an einzelnen Orten sterben. Aber sie kommt an anderen Orten wieder. Es ist den Pforten der Hölle nicht gelungen, die Gemeinde zu überwältigen. Das ist eine Verheißung, die wir haben. Und das ist so. Es gibt immer noch die Gemeinde Jesu Christi. Und jetzt sagt er noch einmal etwas Positives. Er sagt, aber dieses hast du, dass du die Werke der Nikolaiten hast, die auch ich hasse. Eigentlich bist du gut. Du hast gleich noch eine relativ klare Sicht geistlich. Die Werke der Nikolaiten, man könnte sagen, das Vermischen von heidnischen Praktiken mit geistlichen Sachen. Man könnte auch sagen, bei den Nikolaiten wird manchmal auch so ausgelegt, hätte so eine Strömung gegeben, die gesagt hat, du kannst mit deinem Körper machen, was du willst, du kannst in der Sünde leben, das spielt keine Rolle, weil Körper und Geist, das ist eine trennte Sache, was du mit deinem Körper machst, das tut der Geist überhaupt nicht beeinflussen, der bleibt rein. Ist absolut nicht biblisch. Weil die Bibel sagt, unser Körper ist ein Tempel vom Heiligen Geist, wir sollen ein Ohr haben dazu. Wäre eine falsche Lehre. Das haben sie erkannt, dass es eine falsche Lehre ist. Und dann kommt ganz ernst, wer ein Ohr hat zu hören, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Ich habe mich selber ein bisschen über die Nase nehmen. Der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wir hören auch ein bisschen zu viel Tagesshow. Und was die Zeitung uns so sagt. Weil es ist immer nur das Gleiche, oder? Corona hier, Corona dort, wieder ein bisschen mehr Fallzahlen, dann solltest du dich impfen, jetzt gibt es dann noch einen Impfpass und dieses und jenes, und Masken muss man noch tragen, und die Geimpften müssen sie gleich noch tragen, und dieses und jenes, so eins und Corona und Covid-19 und Corona und nachher wieder Covid-19 und nachher noch Corona. Das kannst du nicht mehr anlassen, du hörst nur noch das, das ist verrückt. Wer ein Ohr hat, wenn noch kannst hören, dann hör auf den Geist. Lies wieder ein bisschen die Bibel mehr. Es tut besser als die Nachrichten. Einer von unseren Ältesten hat mal gesagt, ich habe mir jetzt 2 Wochen lang verboten, die Tagesschau zu schauen. Es ist einfach nicht mehr Blut, geht mir viel besser jetzt. Ja, das so als Tipp. Und jetzt kommt das Schönste. Wenn du auf den Geist hörst, dann hörst du das. Wer überwindet, dem will ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der in der Mitte des Paradieses Gottes ist. Wow! Wenn Jesus treu bleibst, wenn die Liebe zu ihm erhalt ist, dann kommst du ewiges Leben über. Und was mir noch schön dürft hier, also das da ist natürlich, das Bild ist nicht die Mitte vom Paradies. Paradies ist der schöner, oder? Ganz klar, das ist Agora, wie man dem sagt. Auf Latinisch wäre das Forum Romanum, oder? Das ist der Stadtplatz, der Zentrumsplatz ist das. Das ist es so. Das ist es gewesen. Auf Griechisch hat es geheissen Agora. Dort hat man sich getroffen. Ihr seht links so eine Säulenkolonne, unten wäre auch noch eine, rechts und hinten wäre auch noch eine, rings um Säulenhau. Und in diesen Säulen Geschäfte. Das ist Bahnhofstrasse. Mit den guten Läden, oder? Das war das gewesen. Zentrumsplatz. Super. Da bist du in der Mitte der Stadt, da geht die Post ab. Hier läuft's. Wenn die Posaunen sind gekommen, oder getrommelt ist worden, der Herold ist gekommen, der Neuigkeiten hat gebracht, Tagesschau damals, oder? Man musste trommeln und mit den Posaunen rufen, dass die Leute sind gekommen, dann ist hier, sind Neuigkeiten verkündet worden. Das war hier gewesen. Und was mich schön tut, wenn du in den Himmel kommst, wenn du ins Paradies kommst, dann bist du nicht ein graues Mauerblümli irgendwo am Rand. Dann darfst du in die Mitte. Dann überkommen wir vom Baum des Lebens, der in der Mitte des Paradieses Gottes ist. Jeder ist in der Mitte. Nicht wir sind der Mittelpunkt. Gott ist der Mittelpunkt. Aber wir sind alle zusammen gemeinsam da in der Mitte. Jeder hat jeden gleich gern. Jeder ist jedem gleich viel wert. Jeder darf in der Mitte sein. Keiner steht mehr neben uns. Es ist wunderbar. Wenn wir dort, dann dürfen sein. Einmal. Das ist ganz fantastisch. Ephesus, die Gemeinde, die ein bisschen der Wohlstand uns zeigt, das ist eine Gefahr. Wir sollen aber aufblicken auf Jesus. Aber Achtung, die erste Liebe, die könnte verloren gehen. Aber jetzt nicht anfangen müssen, nicht anfangen Druck machen, sondern sagen, ich muss meine Liebe wiederfinden. Für das will ich beten. Das will ich wirklich beten. Wenn harte Zeiten kommen, erst recht, dann will ich lernen, mein Haupt zu erheben, weil ich auf der Lösung schaue. Und ich glaube, das ist das, was die Welt wird beeindrucken, wenn die Gläubigen im Frieden und in der Ruhe bleiben, wenn alle drumherum Angst haben, sie werden krank und sterben. Und wir bleiben ruhig. Wir tragen zwar die Maske, weil wir ja solidarisch sind und weil wir Rücksicht nehmen. Okay. Und vielleicht schützt sie sich ja ein bisschen, wer weiß. Aber wir vertrauen auf Gott. Dort ist unser Vertrauen. Und aus Dankbarkeit zu ihm wollen wir gute Werke tun. Und wollen wir auch Disziplin haben im Leben. Klar. Wir haben ja so schöne Verheißungen, Römer 8,18. Denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Oder 38-39. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Nicht unser Tun ist wichtig, er ist wichtig. Und das gibt Hoffnung. Hoffnung, dass wir zwar in Ephesus schöne Steine schauen können, aber die sind zusammengefallen, sind Zeugen von der Vergänglichkeit von allem, was da auf der Erde ist. Und wir gehen etwas entgegen, das ewig ist. Das geht dann nicht zusammen. Das wird uns tragen. Und das gibt uns auch ganz eine schöne Gewissheit. Denn wir wissen, wenn unsere irdische Zeltwohnung abgebrochen wird, das ist unser Körper, habt ihr schon gewusst, das ist ein bisschen Lützu, unser Körper. Nicht so super, wie gewisse Sportler vielleicht manchmal glauben. Im Moment schon. Ist ja sagenhaft, was mit dem Körper alles kannst machen und kannst erreichen. Das ist wirklich sagenhaft, sensationell, das ist gut. Aber es ist einfach so ein bisschen Lützu aus Zeltchen, das musst du wissen. Dann haben wir im Himmel einen Bau von Gott. Ein Haus, nicht mit Händen gemacht, das ewig ist. Wir sind aber getrost und wünschen viel mehr, aus dem Leib auszuwandern und daheim zu sein bei dem Herrn. Ich denke, wenn die neue Weltordnung wirklich das kommen mit der Zeit jetzt da, dann wünschen wir dann alle zusammen auszuwandern aus dem Leib. Es gibt Leute, die wahnsinnig fest daran arbeiten, an dieser neuen Weltordnung. Und er hat sogar ein Buch geschrieben, da, der Klaus Schwab. Und er tut es ganz klar in Zusammenhang mit Covid-19. Steht schon auf dem Titel. Und das, was da drunter steht, ich habe extra stehen, das ist von Wikipedia, das ist nicht von mir. The Great Reset ist eine Initiative des Weltwirtschaftsforums, die eine Neugestaltung der weltweiten Gesellschaft und Wirtschaft im Anschluss an die Covid-19-Pandemie vorsieht. Zum Glück haben wir die Pandemie, jetzt können wir es aufgleisen. Die totale Überwachung. Ich muss jetzt nichts sagen dazu. Das wird kommen. Klar. In der neuen Weltordnung soll eben alles besser werden, vor allem der Reichtum gleichmäßiger verteilt und das Klima viel schonender behandelt und so. Also ich weiss nicht, ob wenn dann alle Autos mit Elektromotoren umfahren, ob das wirklich so viel besser ist und so viel sauberer. Kann man ja dann vielleicht einmal sehen, weiss nicht, es wird auf alle Fälle teurer. Ja, gut. Neugestaltung. Das ist in den Köpfen, das kommt. Es wird aber nicht gut werden. Die Reichen werden reicher, die Armen ärmer. Es wird sich nicht ändern, ganz sicher nicht. Vielleicht gibt es ein Grundeinkommen für alle. Du musst gar nicht mehr arbeiten. Hast du einfach Lohn. Ja. Das sei scheinbar besser. Aber ich weiss nicht, warum der Klaus Schwab so auf eine neue Weltordnung drängt. Die hat nicht das Gefühl, dass er am Hunger durchgenagelt. Ich denke nicht, dass er sehr arm ist. Und wenn er Geld hat, warum verteilt er es denn nicht jetzt? Wieso wartet er auf die nächste Weltordnung? Er könnte ja jetzt den Armen helfen, hindern ihn ja nicht dran, oder? Könnte er machen. Okay, genug geschumpfen. Gehen wir nochmal zu diesem Bild. Jetzt überwinden. Auch wenn es schwer wird. Bleiben wir Jesus treu, schauen wir auf ihn, schauen wir auf die Lösung. Und dann dürfen wir einmal ins Paradies, zum ewigen Leben, mitten rein. Das ist wunderbar. Und zum Abschluss lese ich einfach den Abschluss. Die letzten zwei Verse der Bibel. Offenbarung 22, 20 und 21. Es spricht, der dies bezeugt, ja, ich komme bald. Amen. Und Gemeinde antwortet, ja, komm, Herr Jesus. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen. Ich tue noch beten. Ja, Vater im Himmel, es sind Entwicklungen, die könnten Angst machen, aber lehre uns auf dich schauen. Danke, dass wir auf dich dürfen schauen und auf deine Erlösung. Danke, versprichst du uns das ewige Leben mit im Paradies. Danke von ganzem Herzen dafür. Danke, dass wir dürfen unter deiner Gnade sein und in deinem Frieden. Amen.